Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Wir sind in der Staffel, in der wir Gäste zu Besuch haben und von denen lernen und uns mit denen austauschen dürfen. Heute gleich doppelt besonders. Zum einen haben wir einen ganz spannenden Gast hier bei uns. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass Benny Limbeck heute mal nicht dabei ist. Das ist tatsächlich in der Runde Premiere. Also Michael Herbst und ich sind wie gewohnt da und sagen Hallo in die Runde.
Servus.
Oder so ähnlich. Und dürfen von Benny grüßen. Der wäre gerne dabei, ist heute leider verhindert. Freut sich schon darauf, das dann im Nachhinein zu hören. Und ja, haben dafür aber Bischöfin, Professorin, Doktorin Cornelia Richter bei uns. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Wir stellen Sie erst einmal vor, dann dürfen Sie die gleichen Fragen wie all unsere Gäste beantworten. Und dann steigen wir mit Ihnen tiefer ein in das, was Sie so alles mitbringen. Das ist nämlich ganz schön viel. Wikipedia sagt ganz nüchtern, Cornelia Richter stammt aus einem Pfarrhaus in Bad Geusern und ist eine österreichische evangelische Theologin und Hochschullehrerin in systematischer Theologie und Bischöfin der evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Schaut man dann etwas genauer hin, findet man viel mehr heraus. Sie haben Theologie und Philosophie in Wien und München studiert. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin in München, waren im Forschungsprojekt Religion der Moderne in Wien und später bei Dietrich Korsch in Marburg. Nach der Promotion 2002 zog es sie nach Norden als Associate Research Professor am Center for Subjectivity Research. Sie haben auch parallel einen Master in Sprecherziehung, rhetorische Kommunikation an der Uni Koblenz-Landau erworben. Es folgten weitere Jahre in Marburg. Die Habilitation 2010 und die Arbeit als Privatdozentin am Missionsseminar Hermannsburg und Vertretungsprofessuren in Gießen und Zürich. Seit 2012 hatten sie den Lehrstuhl für systematische Theologie und Hermeneutik in Bonn inne. Sie haben in Bonn zeitweise die Fakultät als Dekanin und den Senat als Vorsitzende geleitet. Sie waren Universitätspredigerin in Bonn und ab 2024 auch in Teilzeit Professorin an der Universität von St. Andrews. Auf der Homepage der österreichischen Kirche kann man lesen, dass sie weiterhin in Österreich Gottesdienste geleitet und so als Pfarrerin im Ehrenamt gewirkt haben. Sie selbst erwähnen Gottesdienst in Bad Geusern, immerhin ja 800 Kilometer weit von Bonn entfernt. Und dann kam der 23. Mai 2025, als sie mit 64 von 68 Stimmen zur Bischöfin in Österreich gewählt wurden. Seit November sind sie nun die erste Frau im Bischofsamt der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich. Herzlich willkommen hier bei uns in unserem Podcast. Die gleichen Fragen wie an alle anderen Gäste, von daher, was begleitet Sie gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum beschäftigt Sie genau das?
Ja, es gibt in Wien einen ganz besonderen Verlag, den Falter Verlag. Und der bringt Bücher zur Stadtgeschichte und zum Entdecken der Stadt heraus, aber auch ein Buch von Andrea Maria Dusel, das heißt Die Wiener Seele. Und dort werden Dialektausdrücke erklärt. Und das ist so lustig, wo diese wirklich wunderbar pointierten Wiener Ausdrücke, die es sonst, glaube ich, überhaupt nirgends gibt, wo die herkommen. Also das mag ich sehr. Ich mag überhaupt gerne Dialekte. Und deswegen, glaube ich, habe ich mich sehr gefreut, dass mir Freunde dieses Buch geschenkt haben zum Einstand hier in Wien.
Versteht man das auch, wenn man den österreichischen und Wiener Dialekt nicht so hinkriegt?
Ja, gerade dann. Gerade dann kann man
gerade
das
wunderbar dann. Okay, lesen. Wunderbar.
Der Verlag ist überhaupt genial.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Borussia Dortmund hören?
Das ist ein bisschen preußisch und ich würde immer den FC Köln dagegen halten. Dafür war ich zu lange im Rheinland.
Das, ja. Wenn alles möglich wäre, wie sähe Ihr nächster Tag aus?
Keine Termine, sondern einfach nur ein bisschen wandern gehen. Es ist so ein schöner Frühling. Es ist großartig.
Das stimmt. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem jüngeren Ich zu sprechen, was würden Sie ihr raten?
dass die Zielstrebigkeit schon okay ist, aber dass es manchmal ein bisschen mehr Geduld auch getan hätte.
Vielen Dank.
Jetzt könnte ich die Brücke ja gleich nutzen und sagen, ist Geduld ein Zeichen von Resilienz? Sie forschen zum Thema Resilienz. Es gibt ein Bonner DFG-gefördertes Forschungsprojekt Resiliente Transformationen in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Und wenn wir da mal vielleicht einsteigen könnten, was erforscht man da und welche Bedeutung hat für Sie dieses Thema Resilienz? Wo müssten Menschen resilienter, also krisenfester und widerstandsfähiger werden?
Ja, Resilienz ist ja nicht etwas, was man entweder von Natur aus hat oder was man sich antrainieren kann, sondern der Resilienzbegriff oder das Konzept, das Nachdenken über Resilienz, das veranlasst uns eher präventiv zu überlegen und ressourcenorientiert zu überlegen, wie man eigentlich ruhiger, überlegter und auch ein bisschen selbstreflexiver an die Dinge herangehen kann. Also das Entscheidende beim Resilienzbegriff ist ja, der ist nicht zu verwechseln mit sowas wie sozusagen psychologischem Wellbeing oder so, sondern der Resilienzbegriff ist etwas, was man thematisiert, wenn Menschen eine Krise durchleben, und es geht dann in unserer Forschung immer um schwerere existenzielle Krisen, also ein Todesfall. Denken Sie an Migration, denken Sie aber auch an Gewalterfahrungen oder auch Arbeitslosigkeit, Dinge dieser Art. Und dann thematisiert man überhaupt erst die Frage, ob ein Mensch resilient reagieren kann oder nicht, wenn eben so eine Krise. Das heißt, das ist gar nicht einfach ein nur ganz fröhlicher Begriff, sondern es ist ein Begriff, der so ein bisschen von dem Schatten dieser Krise überwacht ist. Diese Haltung, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, oder diese Einschätzung von Resilienz, ist nicht ganz das, was Sie so in so einem, ich sag mal, populärwissenschaftlichen Bücherregal zum Thema Resilienz finden, weil Resilienz dort als eine Art, ich sag mal, sonnendurchschienene Stärkung erfahren wird oder dargestellt wird. Da würden wir einen anderen Ansatz haben. Und es kommt auch dazu, dass bei Resilienz immer auch strukturelle Bedingungen entscheidend sind. Also bei Kindern sind es verlässliche Beziehungen oder Gemeinschaften, die ihnen Struktur geben zum Beispiel. Bei erwachsenen Menschen ist es oft einfach, dass man auch nicht alleine ist, dass man wen hat, wo man, wenn es mal schwer wird, hingehen kann und sagen, bah, ich muss mal mit dir reden und so. Solche Dinge eher. Und Geduld, würde ich sagen, gehört da schon insofern dazu, als man, wenn man sozusagen so eine Krisenerfahrung macht, einen Schritt zurücktritt erst einmal und sich nicht von dieser Krise vollkommen überwältigen lässt im ersten Moment, sondern erst mal sagt, oh, das macht jetzt was mit mir. Das also auch eine Aufmerksamkeit legt auf die eigene Vulnerabilität, das auch sehr ernst nimmt. Und dann aber eben diesen Schritt zurücktritt und sagt, nur weil das jetzt schwer ist und nur weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo oben oder unten ist, links und rechts, weil ich mich gerade nicht hinaussehe, wie man österreichisch sagt. Deswegen heißt das nicht, dass ich damit nicht wert umgehen können. Und dann schaut man halt Schritt für Schritt und in ganz kleinen Schrittchen, wie das gehen kann. Und insofern ist Geduld da schon ein wichtiger Faktor.
Sie haben
aber
jetzt
nur vielleicht, ich muss noch eins dazufügen. Es gibt auch eine Geduld, die sagt, ah ja, das musst halt alles aushalten und jetzt sei, gedulde dich und auf die Knie und so. Und das, also das ist eine Art von demütigendem Einfordern von Geduld. Das hat es leider in der Christentumsgeschichte immer mal gegeben, deswegen sage ich das jetzt gleich dazu. Und sowas ist nicht gemeint, sondern eher ein sozusagen aufmerksames auf die Situation schauen und nicht gleich in einen Aktionismus oder auch umgekehrt einen Fatalismus zu kippen.
Nun forschen Sie zu diesen Fragen als Theologin in diesem größeren wissenschaftlichen Kontext. Da kann man natürlich immer fragen, ich kenne das aus meiner Unizeit, was ist der Beitrag der Theologin zu diesen Fragen? Wo würden Sie zum Beispiel sagen, christliche Spiritualität ist in dieser Prävention in Richtung auf Resilienz hilfreich? Tut sie das überhaupt oder kann sie nicht auch genau das Gegenteil? Sie haben ja schon angedeutet, es gibt auch eine christliche Haltung, die nicht so furchtbar konstruktiv ist. Aber was wäre das Positive an dieser Stelle?
Ja, ich möchte das Negative schon noch ganz klar benennen. Also negativ resilienzhinderlich ist auch das Christentum, so wie jede andere Religion, immer dann, wenn sie versucht, Religion zu instrumentalisieren, wenn sie manipulativ auf andere übergriffig ist. Das kann verbal sein, das kann im geistlichen, spirituellen Missbrauch geschehen, das kann natürlich in körperlicher Gewalt geschehen. Und immer dann ist Religion hochgefährlich und das gehört auch, das darf nicht verschwiegen werden und damit muss man dann sehr klar rechtskonform auch Umgangsformen finden. Und als Bischöfin ist mir dieses Thema extrem wichtig. Also wir haben große Gewaltschutzkonzepte, wo das wirklich wichtiges Thema ist, dauernd. Die andere Seite ist aber, dass ich schon sagen würde, das Wort, wo Spiritualität in Gemeinschaften gelebt wird, die miteinander freundlich und wertschätzend umgehen, wo Menschen einander den Raum geben, den sie brauchen, einander unterstützen. Da ist es so, dass religiöse Vorstellungen, auch sozusagen religiöse Bindungen, schon auch eine hohe Gelassenheit geben können, eine innere Ruhe, einfach auch durch die wiederkehrenden Rhythmus, wenn wir ans Kirchenjahr zum Beispiel denken. Oder eben auch, dass man aus der Botschaft des Evangeliums weiß, vor Gott ist es nie vorbei, sondern Gott ist sozusagen die letzte tragende Instanz oder Größe, Perspektive, der letzte tragende Horizont, wenn alles andere wegbricht. Und zugleich, weil das so ist, kann man vor Gott immer neu anfangen, jeden Tag neu. Und das heißt nicht, dass alles einfach nur irrelevant wäre, was davor war. Aber ich kann trotzdem mich zu dem bekennen, was war, und kann sozusagen schauen, wie man das gemeinsam neu aufstellt. Und dies alles zusammen, also solche Aspekte sind es, die Religion, wenn sie in einer reflektierten Form gelebt wird, glaube ich, sehr resilienzförderlich macht.
Ist dieses reflektierte Form von Religion, die Sie jetzt ansprechen, das, was sich hinter einem Stichwort findet, das ich auf der Bonner Homepage gefunden habe zu Ihnen? Und das ist, beim ersten Mal dachte ich, oh, das ist eine ungewöhnliche Kombination. Sie spricht, da heißt es, es gäbe so etwas wie eine liberale Spiritualität.
Ja.
Und das will ich gar nicht bestreiten, aber man ist ja eher gewohnt, es gibt eine lutherische Spiritualität und es gibt eine katholische Spiritualität und alles mögliche, pietistische Spiritualität. Was ist genau das Proprium, wenn Sie sagen, liberale Spiritualität als hilfreiche Größe?
Ja, also der Begriff der liberalen Theologie oder liberale Frömmigkeit, würde ich eben auch sagen, das ist ja erstmal einer, der in der Theologiegeschichte im 19. Jahrhundert angesiedelt ist und dort mit dem Namen von Friedrich Schleiermacher eng verbunden ist. Also ein Theologe, der gesagt hat, Religion ist nicht nur Denken, ist auch nicht nur Handeln, da hat er sich von Immanuel Kant abgegrenzt, sondern Religion ist sozusagen die Dimension in uns, die beides Denken und Handeln sozusagen zusammenhält im Sinn von, also die Dimension, aus der heraus wir denken und handeln. So, ich gehe jetzt nicht in seine damalige 19. Jahrhundert alte Sprache. Ich versuche es so zu beschreiben. Und das hat viel mit dem Begriff des Selbstbewusstseins zu tun, von Unmittelbarkeit. Bei ihm heißt es damals auch Gefühl, aber es ist ein sehr reichhaltiger, tiefer Gefühlsbegriff. Und er war ein sehr kunstoffener und kunstsinniger Mensch und hat gemeinsam mit anderen Romantikern ein Bewusstsein dafür gehabt, dass man religiöse Inhalte auch sehr über die Ästhetik leben kann und erfahren kann. Und in der Tradition, würde ich sagen, hat sich das so geweitet von diesem 19. Jahrhundert, dass eine liberale Frömmigkeit oder Spiritualität etwas damit zu tun hat, dass es tatsächlich um ein Erleben von Religion, von spirituellem Leben geht, also dass das was mit mir zu tun hat und nicht etwas nur Theoretisches ist, und dass es eine Haltung ist, die sich sehr leicht damit tut, mit einer kritischen Selbstreflexion der Inhalte, aber auch des eigenen religiösen Handelns und auch der eigenen Gruppe selbstkritisch umzugehen. Und in meinem Fall, und deswegen steht das nämlich auf dieser Homepage, ist es so, dass ich ja aus dem Studium heraus, ich habe sehr viel bei Falk Wagner studiert in Wien, einem wirklich großartigen Religionsphilosophen, und wir haben alles gelesen, was die Religionskritik zu bieten hatte. Und ich bin 15 Jahre in dieser Religionsphilosophie wirklich aufgegangen. Für mich war das unendlich wichtig, die aus dem Pfarrhaus erwachsene und einfach mitgegebene, ganz selbstverständliche lutherische Frömmigkeit tatsächlich, dass man die nach Strich und Faden auch mal hinterfragen darf und dass die Freiheit des Denkens über allem steht. Und Falk Wagner hat immer zu uns gesagt, in der Theologie dürft ihr nicht nur alles denken, sondern ihr müsst alles denken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, finde ich. Hat sich das aber in mir immer so ausgedrückt, dass ich gemerkt habe, nur weil ich aber so viel Religionskritik mache und wirklich schärfste Kritik an vielem im Christentum auch üben kann und geübt habe und auch üben werde, ist es trotzdem so, dass so eine Art von innerer Ergriffenheit, eine Art von Berührtsein durch das, was mit Gott bezeichnet wird, durch sozusagen den Ritus im Gottesdienst, durch die Art, wie die Musik durch den Kirchenraum geht, wie dieser Kirchenraum gestaltet ist und vor allem aber eben dieses Berührtsein auch durch das Wort, sei es der Schrift, sei es durch eine Predigt, sei es im Gebet, dass mir das immer geblieben ist. Auch in dieser Zeit. Nur habe ich es damals nicht so, ich sage mal, nicht so explizit gelebt. Ich habe aber schon gewusst, dass das ist ein Thema, das man bearbeiten kann. Und deswegen dachte ich damals, dass ich daraus ein ganzes Forschungsthema mache. Jetzt, wo ich Bischöfin bin, muss ich sagen, ist es kein Forschungsthema geworden, sondern zur Lebenspraxis geworden.
Und das im Raum von Kirche. Und da wird es ja nochmal spannend, weil man ja auch sehr schnell jetzt folgern kann, die Kirche ist sozusagen die Akteurin, die das bereitstellt, die sozusagen Angebote in die Gesellschaft hinein macht, spirituelles Leben zu erfahren und einzuüben. Und da haben Sie in einem ORF-Interview gesagt, dazu müsste sie vielleicht etwas besser sichtbar werden. Ich fand das ganz witzig, weil die Journalistin, die sie da befragt hat, ist da gar nicht weiter drauf eingegangen, sondern ist gleich weitergegangen zu weiteren spannenden Fragen. Aber dann würde ich die Chance gerne mal nutzen. Was meinen Sie damit, dass sie sichtbarer sein müsste?
Also ich will zuerst mal zu dem Anfang, zu dem, was Sie gerade am Anfang gesagt haben. Also ich bin tatsächlich der Auffassung, dass Kirche und Religion und auch andere Religionsgemeinschaften, aber ich bleibe jetzt mal bei den Kirchen, dass die in besonderer Weise in der Lage sind, für diese Frömmigkeit, für diese Spiritualität von Menschen Räume und Zeiten zur Verfügung zu stellen, einfach weil sie 2000 Jahre Erfahrung haben. Und das gilt dann auch für uns Evangelische, weil wir natürlich zwar als Evangelische noch nicht ganz so lange dabei sind wie 2000 Jahre, aber sind wir trotzdem von Anfang an dabei. Und dieses Leben aus einer so alten und reichhaltigen Tradition, das macht natürlich was. Also es ist ja nicht so, dass das einfach eine Praxis nach der anderen ist, die immer gleich geblieben ist, sondern im Christentum haben sich ja ganz vielfältigste Traditionen entfaltet. Die einen sind ein bisschen mehr kognitiv, rational orientiert, die anderen, da geht es mehr ins Diakonische, die dritten eher ins Mystische zum Beispiel. Und das sind ganz unterschiedliche Arten, Frömmigkeit und Glauben zu leben. Und sie haben aber alle ihre Räume gefunden und sie haben auch alle ihre Reflexionsformen gefunden. Und das heißt, das ist tiefst durchgearbeitet und durchgelebt. Und das spürt man in diesen Räumen. Und wenn ich jetzt heute als Bischöfin mit Menschen spreche, dann merke ich, dass sie oft, weil sie einfach aus warum auch immer, familiären, nachlassenden, kirchlichen Bindungen, Prägungen nicht mehr so oft in Kirchenräumen sind, dass sie eigentlich ein Klischeebild von Kirche vor Augen haben, aber gar nicht so recht wissen, was da eigentlich passiert. Und jetzt würde ich ja auch gar nicht abstreiten, dass Kirche auch manchmal langweilig sein kann und auch ein bisschen borniert sein kann und sowas alles. Kennen wir eh alles, sonst würde man ja auch nicht Theologie studiert haben, um es besser zu machen, gell? Aber trotzdem merke ich, dass viele Menschen aufhorchen, wenn man erzählt, was wir so tun. Oder in Österreich haben wir jetzt eine große Debatte um den Karfreitag als Feiertag, weil der 2019 nämlich von der Regierung zurückgenommen wurde. Also natürlich gibt es den Karfreitag, aber er ist kein Feiertag mehr. Und das ist ein Riesenthema in der evangelischen Kirche in Österreich. Und als ich da jetzt in Interviews, aber auch mit Vertretern, Vertreterinnen, Vertretern aus der Politik darüber gesprochen habe, warum dieser Feiertag wieder zurückkommen muss und warum der Tag so unendlich wichtig ist, da habe ich einfach gemerkt, die sind gar nicht unbedingt dagegen. Die wissen einfach gar nicht, warum der so wichtig ist, worum es eigentlich wirklich geht. Und wenn ich also sage, sichtbarer machen, dann würde ich gerne ich würde gerne dazu beitragen, dass Menschen merken, man kann über das, was das Christentum im Kern ausmacht und das, was ich eben als so lebensbejahend und lebenstragend empfinde und auch gerne so weitergeben würde, man kann darüber auf eine ganz moderne Art und Weise sprechen, die aber trotzdem nicht einfach nur sozusagen fetzig oder oberflächlich ist. Also, und auch da muss ich jetzt aufpassen, weil ich mag nämlich zum Beispiel Kirchenraves. Sowas mag ich total gerne. Also, ich meine damit jetzt auch keine junge Musikform oder sowas. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Aber man könnte ja denken, ah ja, dann übersetzen wir das in moderne Sprache und machen da so ein bisschen Hip-Hop drauf und schon ist der Inhalt da. So meine ich es nicht, sondern so wie wir jetzt miteinander sprechen. Dieses Aufnehmen von ernsten Fragen und versuchen, anhand von unserer Tradition und der biblischen Texte ernsthaft darauf zu antworten. Und wo immer ich das tun darf, merke ich, dass Menschen zuhören. Und zwar auch ganz junge Menschen, auch Kinder. Das ist ganz erstaunlich.
Da würde ich gerne mal nachhaken bei dem Letzten. Es gibt ja bei allen Säkularisierungsthesen, die wir so haben, rauf und runter, Ausreißer, die gerade so ein bisschen irritieren. Junge Frauen in Paris lassen sich in der Osternacht taufen. Es gab wahrscheinlich keine Silent Awakening-Geschichte in England, aber doch auffällig viele junge Männer, die dort zum Gottesdienst gehen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das sind sehr spannende Dynamiken gerade. Wir beobachten die alle mit großer Aufmerksamkeit und man weiß es im Moment noch nicht. Also was, glaube ich, schon, was wir einhellig sagen können, und ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen verschiedene Kontakte mit den Kirchenleitenden der europäischen Kirchen, also wirklich von ganz Nord bis Süd, Ost nach West. Und wir haben uns darüber ausgetauscht und wir haben alle den Eindruck, dass die Generation, die sich noch ganz stark von Kirche abgrenzen musste, das sind so die, ich sage mal so 50- bis 70-Jährige. Da ist irgendwie eine ganz hohe Aversion da und da muss man auch schon aufmerksam schauen, woher kommen eigentlich die Verletzungen. Also offenbar ist da schon auch was passiert. Das denken sich Menschen ja nicht einfach nur aus. Zugleich aber ist es bei den Jüngeren jetzt so, dass die diese Entfremdungs-, also Abgrenzung oder einfach schleichende Entfremdungserfahrungen so nicht haben, sondern dass die irgendwie ungeniert neugierig auf uns zukommen und sagen, wer seid ihr eigentlich? Und da wir in einer Zeit leben, die von ganz hohen Unsicherheiten und Zerrissenheiten und von einer nicht vorhandenen Balance geprägtes Leben, glaube ich tatsächlich, dass für viele Menschen Religion, Frömmigkeit, Glaube einfach auch wieder Halt gibt und dass sie Orientierung suchen. Merkt man auch an einer gewissen Werteorientierung, Mann-Frau-Verhältnis und so. Und was wir aber noch nicht wissen, ist, ob dieser Zustrom, der jetzt tatsächlich im Moment, vor allem in Frankreich zum Beispiel, messbar ist, ob das eine akute Modeerscheinung ist, also ein Trend, der im Moment gerade mal da ist, der sich aber wieder abflachen wird, oder ob der tatsächlich dazu führt, dass Menschen noch einmal dauerhaft sich einer religiösen Gemeinschaft, einer Religionsgemeinschaft anschließen. Ob das dazu führen wird, das weiß man im Moment einfach noch nicht. Aber ich muss sagen, ich freue mich überall, wo ich eben junge Menschen treffe, die einfach interessiert sind und die Fragen stellen.
Das nehme ich jetzt mal als Sprungbrett. Ich habe eben, durfte ich Sie vorstellen und habe darüber gestaunt, wie viel Sie machen, schon gemacht haben. Sie haben eben schon gesagt, jetzt ja auch im Bischofsamt. Das sind viele Aufgaben. Wie kriegen Sie das hin? Was hilft dabei, resilient zu bleiben und diese Fülle an Aufgaben, dieses Tempo auch, mit dem das geht? Also Sie haben auch gesagt, ein Tag ohne Termine. Daran hört man ja schon, dass das Termine schon was ist, was viel in Ihrem Kalender steht. Wie macht man das, um das zu machen und diese Aufgaben gut zu erfüllen?
Ja, also das eine ist, ich bin ja nicht mehr so ganz jung und man wächst auch in eine gewisse Kondition hinein. Ich weiß noch, meine allererste Konferenz 1998, Schleiermacher-Kongress. Ich bin halb gestorben, weil es da 8 Vorträge an einem Tag gegeben hat, alle extrem dicht, alle extrem schwer zu verstehen. Und ich habe mich aufgeregt, habe gesagt, wie kann man sowas organisieren? Das ist ja völlig unmöglich und so. Ja, es hat nicht lange gedauert. Ein paar Jahre später habe ich einfach die Kondition gehabt, um da problemlos zuhören zu können. Und heute denke ich mir, ich meine, ist nicht sinnvoll, das so zu organisieren, würde ich auch nicht machen. Also da kann man auch was lernen. Man muss das nicht so organisieren, aber trotzdem, es ist wirklich eine Konditionsfrage. Und man lernt, je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man ja mit den Dingen. Und dann kann man zwischen den Terminen auch viel leichter hin und her schalten. Man kann auch schwierige Inhalte viel leichter abrufen. Man muss die Dinge nicht mehr so lange vorbereiten. Also da kann ich nur Mut machen allen Jüngeren, und Sie sind ja noch so erfreulich jung. Das ist wirklich wie im Sport ein bisschen eine Konditionssache. Und das andere ist aber, dass man aufmerksam sein muss für den eigenen Rhythmus. Also wenn jemand, also ich kann es ganz persönlich sagen, ich bin eine extreme Frühaufsteherin. Das bedeutet aber, wenn ich abends Termine habe, die über 22 Uhr hinausgehen, dann weiß ich, dass der nächste Tag tangiert sein wird, weil die Nacht dann zu kurz ist. Geh halt auch früh schlafen. Und immer dann, wenn ich diesem Rhythmus von mir ganz, ich sag mal, natürlich folgen kann, dann bin ich auch ausgeschlafen und dann ist auch gut. Also das sind so Dinge, da muss man wirklich aufpassen. Oder auch, da hat mir die Resilienzforschung extrem geholfen, dass man merkt, okay, ich bin gestresst, aber was ist es eigentlich genau, das mich stresst? Ist es so ein diffuser Komplettstress? Das ist im jungen Alter oft so, weil man noch nicht genau weiß, wie man die Dinge analysiert. Oder ist es, je öfter man genauer hinschaut, genau das, was mich stresst. Aber der Rest ist mir eigentlich ist gar nicht so. Also diese Analysefähigkeit steigt. Und dann aber das Dritte ist, ich habe sowohl in der Universität ja als auch jetzt im Pfarramt und Bischofsamt, ich empfehle die Arbeit kaum je als Arbeit. Also natürlich, wenn ich Sitzungen vorbereiten muss, wenn ich Tagesordnungen schreiben muss, wenn ich in der Uni die Protokolle korrigieren, also da bin ich irgendwie, also da war ich dann auch manchmal gestresst und habe das Ding, also da, das war anstrengend, weil ich das nicht, das war mühsam, ja. Aber, und natürlich gibt es auch im Bild jetzt mühsame Dinge. Irgendwie bin ich so in die Berufswelt gegangen, dass ich Dinge gesucht und gefunden habe oder sie mich gefunden haben, die einfach eine große Leidenschaft sind. Ich hab leidenschaftlich gern gelehrt. Ich spreche jetzt leidenschaftlich gern mit Menschen in den Gemeinden. Das mache ich einfach wahnsinnig gern. Ich fahre gern in die Schulen. Aber ich schreibe auch sehr gerne Texte. Ich habe schon an der Universität sehr gerne Aufsätze geschrieben. Ich habe gerne Drittmittelanträge geschrieben. Auch das habe ich geliebt oder mag ich bis heute. Und in der Kirche kommt das noch verstärkt zu, weil Liturgien schreiben, Predigten schreiben, das bringt einen sofort in die Ruhe. Man kann das nicht schreiben, wenn man innerlich total aufgewühlt ist. Das geht überhaupt nicht bei dem Genus. Und noch stärker Gottesdienste feiern. Also wenn man beim Glockenläuten nicht spätestens dann so runterfährt, dass man wirklich mit beiden Beinen am Boden steht, dann kann man auch keinen Gottesdienst zelebrieren. Das geht nicht. Dann ist man nicht bei der Gemeinde, nicht bei sich selbst und bei Gott schon gar nicht. Und das ist deswegen auch jetzt also ein Beruf, der ganz viele Elemente des Tages enthält, wo man einfach in die, das ist reine Meditation. Und das ist schön.
Ich musste ein bisschen schmunzeln bei dem, was Sie erzählten, weil mir wird es genauso gehen bei allem, was ich in der Kirche und an der Uni tue. Und dann dachte ich aber auch, gab es jedenfalls bei mir an der Uni sowas wie Satzungskommission. Und das fand ich schon eher Arbeit, muss ich zugeben.
Also genau,
das,
ich auch. Ich auch.
Ja, genau. Also immer dann, wenn es administrativ wird, ohne wirklich kreativ zu sein, um nach vorne zu gehen.
Was mir aufgefallen ist, wenn man über Sie liest und über den Amtsantritt auch als Bischöfin, dann ist sozusagen fast reflexhaft der Hinweis da, das ist jetzt die erste Frau im österreichischen Bischofsamt. Sie waren die erste Frau als Senatsvorsitzende in Bonn, dann die erste Frau im österreichischen Bischofsamt. Ihre Großmutter war die erste Frau, die sich in Bonn das Examen in Theologie, wie es so schön heißt, erstritten hat. Und ich habe mich gefragt, wie hören Sie das heute? Sagen Sie, naja, endlich? Oder sagen Sie, na, das soll doch wohl selbstverständlich sein? Oder denken Sie, es ist immer noch ein, ach, echt jetzt in solchen Meldungen drin? Und wir wissen ja, dass es auch unter Theologinnen und Theologen Menschen gibt, die heute wieder sagen, ach, so ganz richtig ist das ja eigentlich nicht mit den Frauen. Also ist eine sehr breite Frage jetzt, aber ich bin sicher, Sie kriegen einen guten Dreh, wohin es da jetzt gehen könnte.
Ja, klar. Also für mich selbst ist es tatsächlich so, dass ich das so gewohnt bin. Ich war auch während der Qualifikationszeit auch als Professorin. Ich habe 100 Szenen vor Augen, wo ich immer die einzige Frau war. Also nicht nur die erste, sondern auch die einzige. Und das heißt, das ist etwas, das ich so sehr gewohnt bin, dass ich irgendwie von Anfang an beschlossen habe, ja, kann eh sein, dass ich die Einzige bin, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht da bin. Also bin ich halt dann als Einzige da. Und das war manchmal ein bisschen mühsam, aber je mehr man sich darauf konzentriert, desto mehr merkt man es auch. Und ich hab mich immer irgendwie, also ich war halt dann da und da mussten die anderen damit leben, so fertig. Und das hat eigentlich auch immer gut funktioniert, muss ich wirklich sagen. Ich weiß schon auch, dass es natürlich theologische Debatten gibt. Auch um die Frauenordination und so weiter. Und da würde ich ganz klar sagen, also es gibt theologisch überhaupt keinen Grund, Frauen nicht zu ordinieren. Mhm. Ich lebe hier in Österreich in einem sehr, sehr katholischen Land. Ich sage das auch hier in den Medien. Mhm. Ich sage das auch gegenüber meinen katholischen Kollegen. Die entscheiden sich halt anders. Das hat auch was mit Weltkirche zu tun. Die müssen da andere Spannungen auch beisammenhalten. Insofern ist das deren Sache, dann würde ich mich auch nicht einmischen. Aber wenn ich gefragt werde, ob die Ordination theologisch möglich ist, dann würde ich immer sagen, also es ist schon eine Kunst, in die Bibel hineinzulesen, dass es nicht möglich sein sollte. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man sich nicht genug mit der Umwelt des Neuen Testaments befasst, wenn man nicht genug Religionsgeschichte kennt, wenn man nicht weiß, wie die archäologischen Befunde tatsächlich aussahen, wie sie zum Teil umgeformt wurden. Und also nur dann kommt man eigentlich auf so eine Idee. Dass das im Moment wieder ein Backlash wird, das ist ja überhaupt in dieser Gesellschaft so, dass, da würde ich sagen, Männer oftmals unter Stress kommen, warum auch immer. Und dass es eine große Zunahme von Gewalt gegenüber Frauen gibt. Und ich glaube, ich fürchte, dass auch diese scheinbar theologischen Argumente, die eben keine wirklichen Sachargumente sind, dass die sozusagen aus einer Richtung kommen, die zu dieser Rückwärtsgewandtheit gehören. Die können oft harmlos und jetzt gar nicht gewaltbesetzt daherkommen. Das darf man jetzt nicht überall unterstellen. Aber trotzdem ist das schon eigenartig, dass das so ist. Und da muss man gegenhalten. Aber da muss man einfach sagen, nein, so ist es nicht. Und jede Frau ermutigen, selbstverständlich ermutigen, ihren Weg zu gehen und auch vor allem in Führungspositionen zu gehen. Und das ist schon wichtig. Da merke ich schon, dass Frauen oftmals dann sich sozusagen die Konfliktebene nicht antun wollen. Und eher im Ruhigeren bleiben und sagen, das ist so ein Theater, da oben muss ich mir das antun, das habe ich gar nicht nötig. Und ihr habt es auch nicht nötig, das ist richtig. Aber es ist schade, weil dadurch verändert sich nichts.
wenn Sie jetzt schon sagen, es müssen Frauen in diese Position, dann die ganz konkrete, was haben Sie da mitgenommen als Mission in der Position? Wo sehen Sie Ihre Möglichkeiten und Aufgaben, um auch den Umbauprozessen der Kirche Anstöße zu geben? Also Kirche erkennbarer machen, sichtbarer machen. Wir hatten ja eben schon ein bisschen was davon angeschnitten. Wie sehen Sie da Ihre Möglichkeiten, das in Ihrer Rolle da jetzt tun zu können? Welche Rolle können auch Erprobungsräume, die wir hier immer mal wieder thematisiert haben im Podcast, spielen? Also neue Formen von Kirche. Den Rave in der Kirche war ja eben gerade schon mal sowas, was gewohnte Pfade verlässt. Ja, Kirche sein wollen für Menschen, die bislang in keine Kirche gehen. Wie sieht das aus? Gibt ja auch in Österreich solche Projekte. Ja, bin ganz gespannt, was Sie da jetzt noch zu mitgeben können.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, auf Menschen hören, zuhören. Zuhören, was sie bewegt, zuhören, wo sie ein Bedürfnis haben, sagen, das vermisse ich eigentlich immer. Kirche macht immer das, aber das macht sie nie. Wieso eigentlich nicht? Und dann überlegen, ob man das nicht eigentlich mal machen könnte. Und die österreichische Kirche, also die evangelische Kirche AB, Augsburger Bekenntnis heißt das übrigens, ist die lutherische Kirche. Die ist ja sehr klein, gell? Jetzt im Vergleich zu den deutschen Kirchen ist die ja dieser kleiner als eine deutsche Landeskirche. Und das heißt, dass man hier aber durch die Kleinheit, zwar, ich sag mal, finanziell und so weiter sehr beschränkt ist, beschränkte Mittel hat, aber die Menschen kennen einander ganz gut und es fällt leichter, dass man flexibel und sehr, sehr schnell und kleinteilig reagieren kann. Und die Erprobungsräume bei uns sind so aufgebaut, wie die gesamte Kirche hier aufgebaut ist, nämlich bottom-up. Das ist eine total basisdemokratische Kirche. Für Gremienentscheidungen heißt das ein Jahr lang einplanen, weil man erstmal durch alle Gremien muss. Aber es ist Gold wert dafür, dass man sagt, ja, was sind denn wirklich die Bedürfnisse in den Gemeinden? Was wünschen sich die Menschen denn vor Ort? Und manchmal folgen die Gemeinden dann ihrerseits nur einem sehr traditionellen Pfarrerbild, aber manchmal auch nicht. Und in den Erprobungsräumen, da merkt man, die haben ja extrem viele Ideen. Und auf der einen Seite kommt eine Nachbarschaftshilfe heraus, auf der anderen Seite, und zwar eine, die durchaus auch geistlich getragen ist. Auf der anderen Seite kommt irgendwie ein Café mitten im Kirchenraum heraus. Auf der dritten Seite kommt eine besondere Art von Jugendclub heraus. Es kommen kirchenmusikalische Sachen heraus und so. Also es gibt sehr viele Projekte, die aus den Gemeinden direkt erwachsen. Und meine Aufgabe als Bischöfin ist es, gemeinsam mit einem Team, das ist das Team um Patrick Todieras eben, diese Erprobungsräume wirklich sozusagen denen Raum zu geben und sie vielleicht zu beraten und ein bisschen zur Seite zu stehen und zu überlegen, was brauchen die jetzt, damit sie das verwirklichen können? Und wie könnte man das auf eine nachhaltige Basis stellen? Das ist ganz wichtig. Es muss schon irgendwie nachhaltig sein, damit sich die Dinge auch selber tragen können. Aber primär in der Gemeindeorientierung zu sein. Und das ist etwas, wo wir merken, dass auch Menschen plötzlich zu uns stoßen, die vorher in die traditionellen Formen eher nicht mehr gekommen sind. Also da vermischen sich auch ganz unterschiedliche Gruppen auf eine wirklich sehr befruchtende Weise.
Wenn ich an einer Stelle da nochmal einhaken darf, Sie haben mich in einem Interview überrascht, wo es um KI und Gemeinschaft ging. Und da haben Sie gesagt, wenn es ernst wird, brauchen wir doch eigentlich eine echte und auch sehr bunte Gemeinschaft von Menschen, die sich wirklich noch trifft und nicht nur, wo es auch schön ist jetzt hier, wir sitzen hier, gucken auf den Bildschirm, aber da scheint mir ein Akzent bei Ihnen zu sein, Menschen brauchen das und Kirche zeigt sich als eine reale, leibliche Gemeinschaft von Menschen, die beieinander sind. Das wäre ja für die ganzen Umbauprozesse in der Kirche auch ein steuerndes Element zu sagen, das müssen wir hinkriegen, dass auch bei allen Umbauten und Reduzierungen und Regionalisierungen das nicht kaputt geht. Habe ich jetzt zu viel reingelegt in das, wie ich das verstanden habe bei Ihnen?
Nein, gar nicht. Also ich würde sagen, sowas wie wir uns jetzt hier in einer Videokonferenz treffen, das ist ein Mittel, das sich nicht unter KI packen, also und eine KI, wo man nur noch mit dem Automaten spricht.
Mhm. Ja,
das meine ich unter KI. KI kann sehr hilfreich sein, aber hier, das ist jetzt eine Technologie, die uns hilft, dass wir uns über einen sehr großen Entfernungsraum hinweg in einer sehr konzentrierten und, wie ich dann immer finde, auch sozusagen nahen Weise verständigen können. Also es fühlt sich für mich, weil ich jetzt das Format auch gewöhnt bin, nicht sehr viel anders an, als ob sie mit mir hier im Raum sitzen würden. Das, finde ich, ist trotzdem eine Live-Gesprächssituation und die werde ich sehr intensiv nutzen quer durch Österreich, weil ich natürlich nicht immer ans andere Ende von Österreich fahren kann, wenn da irgendwo Gesprächsbedarf ist. Und da sollten wir Zeit und Kosten wirklich sparen, indem wir uns relativ schnell, relativ einfach direkt zusammenschalten können. Was ich aber gemeint habe, ist, dass es ja x Institutionen gibt, wo man nur noch durch automatische Antworten, die man als solche auch oft gar nicht mehr erkennt, weil die so gut gemacht sind, abgefertigt wird. Und irgendwann im Gespräch merkt man plötzlich, das ist ja gar nicht echt.
Mhm.
Und das finde ich wahnsinnig enttäuschend dann immer. Und ich möchte gerne, dass wir in einer Kirche weiterhin leben, die analog ist. Die kann zwar in einer Videokonferenz digital analog sein, aber dass da auf alle Fälle wirklich Menschen miteinander reden und dass man, wenn man sich begegnet in einer Gemeinde, auch sieht, ob es einem gut, dem anderen gut geht oder nicht, ob man mal fragen muss, hey, sag mal, ich weiß ja nicht, bist du irgendwie so blass, ist eh alles okay? Oder irgendwie wirkst, also kann ich irgendwas tun? Einfach, es sind ja oft diese ganz kleinen Fragen, diese ganz kleinen Aufmerksamkeiten, die dafür sorgen, dass Menschen sich auch wirklich gesehen fühlen und dass man sozusagen in eine heilsame Verbindung tritt. Und das, finde ich, ist in Kirchen wirklich sehr, sehr gut gegeben. Das müsste man schon erreichen, dass wir das auch erhalten können.
Vielen Dank, ein wunderbares Schlusswort. Wir schlagen unser Erkenntnistagebuch auf. Ich glaube, wir fragen Benni einfach, was er dann hinterher daraus mitnimmt. Aber was schreibst du denn auf, Michael?
Das Letzte hat mich nochmal bewegt, weil natürlich wir könnten gar nicht miteinander arbeiten, wenn wir nicht diese technischen Möglichkeiten hatten. Und im Vorgespräch war ja auch schon mal die Rede davon, wenn es einen positiven Effekt der Corona-Zeit gibt, dann ist das sicherlich so etwas. Wie viele Sitzungen haben nicht mehr stattgefunden in Präsenz, sondern eben so und haben viel Zeit, Kraft und Geld gespart und taten der Umwelt gut. Das ist schon richtig. Und trotzdem, das beschäftigt mich jedenfalls gerade auch sehr, wie bleiben wir in der Kirche menschlich beieinander und geben auch Räume, in denen man sich wirklich begegnen kann und sich die Hand schüttelt und was miteinander trinkt und miteinander redet. Und das finde ich stark, dass das Teil unserer kirchlichen Kultur ist. Und du?
Ich habe also ganz viel, was ich aus dem Gespräch mitnehmen kann. Vielen Dank. Und vor allen Dingen habe ich nochmal gedacht, dieses Zuhören und genau wahrnehmen, was passiert, das nehme ich von Ihnen mit, dass Sie da einen sehr, sehr feinen Blick und sehr feines Ohr für haben, zu sehen, was sich so entwickelt, was passiert, da genau zuhören und dazu ja auch ermutigt haben, zuzuhören, was die Leute sagen. Ja, das hat mich gerade sehr inspiriert. Vielen Dank da auf jeden Fall für. Das schreibe ich heute auf. Wir sind damit am Ende von diesem wunderbaren Gespräch und dem Podcast heute. Uns interessiert natürlich auch, was ihr aus dieser Folge mitnehmt. Ihr könnt wieder mit uns Kontakt aufnehmen unter praktisch-theologisch-kirche.de. Könnt uns da auch gerne mitteilen, was euch inspiriert hat, was ihr uns mitgeben würdet, wie wir es noch besser machen können, damit wir da weiterlernen. Erzählt gerne auch anderen von dieser Folge, von den anderen Folgen, sodass man uns findet und das hören kann. Einen ganz besonderen Appell schicke ich an dieser Stelle an alle Theologiestudierenden. Ihr habt die Chance, Ende Mai, vom 27. bis 31. Mai, eine hervorragende Tagung zu besuchen. Wir haben ja schon gelernt, man muss ja Kondition einüben, damit man so Tagungen gut machen kann. Diesmal im Stift Urach. Es geht um das Berufsbild im Hauptamt. Also nicht nur die Pfarrer, sondern auch die anderen Berufe, die da mit dazugehören. Es werden dabei sein Corinna Schubert, das Ehepaar Mayhöfer, der württembergische Oberkirchenrat Jörg Schneider und natürlich unser Michael Herbst. Es lohnt sich also ein inspirierender Austausch, viel zum Mitnehmen und Diskutieren. Von daher meldet euch da noch an und nutzt die Chance, dass es das gibt, in so ganz echt miteinander in Kontakt zu treten. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, mich hier herzlich zu bedanken bei Ihnen, Frau Richter. Vielen Dank für die Zeit und die inspirierenden Worte. Und damit auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.